Facebook-Gründer Zuckerberg und seine Frau Jen, die riefen Ende 2015, kurz nach der Geburt der Tochter, eine groß angekündigte Initiative, Jen Zuckerberg-Initiative, ins Leben. Da soll es um Vernetzung von Menschen und den Aufbau starker Gemeinschaften weltweit gehen. So die Ankündigung. Klingt doch erstmal gut, oder?
Ja, das ist so ein Beispiel für den philanthropischen Kapitalismus, den man so in Amerika noch viel stärker vorfindet als hier. Und es ist gleichzeitig ein Beispiel für das, was man im Silicon Valley häufig antrifft. Also der Versuch, dass Konzerne, Konzernchefs meinen, mit ihren eigenen technischen Lösungen die Weltprobleme gewissermaßen zu lösen. Also der Anspruch ist da schon relativ hoch, was man sich da vornimmt. Und Zuckerberg insbesondere, das ist so das eine, die Initiative, aber das andere ist, dass sie dann noch eine andere ins Leben gerufen haben, die damit ganz gut zusammengeht, nämlich internet.org oder wie es jetzt heißt, Free Basics in einigen Landesteilen, in einigen Weltteilen. Und die Idee dahinter ist, dass man den Teil der Welt, der noch keinen Zugang zum Internet hat, und das ist die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung, dass man die daran anschließt. Und das klingt in der Tat erstmal ganz großartig, weil das eben philanthropisch daherkommt. Tatsächlich geht es da aber um eine reine Geschäftsidee, nämlich das Netzwerk zu erweitern und auch in den globalen Süden zu expandieren. Das ist ganz klar das Ziel.
Wie groß ist denn der Markt dann im globalen Süden für Facebook? Da gibt es doch viel zu erschließen, oder?
Auf jeden Fall. Also der Markt ist ja jetzt schon immens. Also 1,5 Milliarden sind es augenblicklich, 1,6, die Facebook hat. Aber das ist eben vor allen Dingen im globalen Norden. Und da ist Facebook gerade so an eine Grenze gekommen. Also sucht unbedingt neue Märkte. Das tut sie auch hier, indem es neue Produkte gibt. Aber eben auch im Süden, wo dann rund 4 Milliarden Menschen immer noch darauf warten, das Internet, den Zugang zum Internet zu bekommen. Insofern ist der Markt gigantisch. Das Problem ist nur, es fehlt meist an der Infrastruktur und es fehlt dort natürlich auch bei dem Einzelnen am Geld, um sich so einen Zugang zu verschaffen. Und die Idee, die jetzt Zuckerberg da ins Leben gerufen hat im April 2015, die ist, wir verschaffen euch einen kostenlosen oder wir bieten euch einen kostenlosen Internetzugang. Dazu laden dann, beispielsweise in Indien war das jetzt vor kurzem, im Rahmen dieses Programms lädt dann der Einzelne eine App auf sein Handy und kann dann bestimmte Dienste nutzen. Das ist sehr eingeschränkt, aber dann hat er erstmal Zugang zum Internet.
Bestimmte Dienste, das ist eine Einschränkung, da geht es auch um Netzneutralität eigentlich auch, oder?
Im Grunde ja, das ist dieser immer doch etwas trocken klingende Begriff, aber dahinter steckt der Zündstoff, weil es letztlich bedeutet, also bei Zuckerberg ganz konkret oder bei diesem Programm, dass bestimmte Programme, also man konnte sich da bewerben, dann wurde man ausgewählt, dann gab es 100 Dienste, die waren zugelassen, aber bestimmte Suchmaschinen waren zum Beispiel dann nicht darunter. Also es war kein Zufall, dass Microsoft als einer Anteilshaber von Facebook dann eben vertreten war unter diesen Diensten, aber Google halt nicht als Konkurrent. Und BBC war darunter, Wikipedia, aber eben ganz andere Angebote, die fehlten offenbar. Und die Netzneutralität ist in dem Punkt tatsächlich verletzt, weil der Nutzer bzw. der Kunde halt nicht Zugang zu allen Diensten gleichermaßen haben kann, so wie wir uns das idealerweise vorstellen.
Was steckt denn da dahinter mit diesem eingeschränkten Nutzen? Du sprichst ja auch von einem Zweiklassennetz.
Ja, im Grunde, wenn man zynisch ist, könnte man sagen, das ist ein Internet für Arme, buchstäblich. Also es wird dort ein Internet geschaffen, wo die Ärmsten der Armen das nutzen können. Das ist aber im Grunde genommen, ist es auch vor allem dann auch die Mittelschicht in diesen Ländern, die ärmere Mittelschicht.
Die anderen haben wahrscheinlich diesen Zugang eh noch nicht.
Denen fehlt auch die Hardware. Also ein Smartphone ist jetzt natürlich auch schon ein Statussymbol, genauso wie hier, aber eben dort auch. Und und dann ist halt, im Grunde geht es darum, vor allen Dingen den Zugang zu Facebook zu ermöglichen. Und drumherum werden dann einige Apps noch zusätzlich, einige Dienste zusätzlich angeboten, die es dann attraktiver machen, dieses Angebot zu nutzen. Das wird dann in Kooperation mit den Handyanbietern, mit den Netzanbietern dort gemacht. Aber das Ziel ist, das ist auch das, also das, was es dann nochmal ganz offensichtlich macht, was dahinter steckt, diese gesamten Datenströme, egal ob ich BBC, Wikipedia oder eben Facebook nutze, die gingen alle und gehen alle über Facebook-Server. Das heißt, die hatten tatsächlich 90 Tage Zeit, diese gesamten Daten auszuwerten. Und wie wir wissen, ist das nicht nur bei Facebook, aber gerade auch dort so, dass die Daten der Rohstoff sind, an den alle ran wollen.
Das sagen ja viele immer, aber was wollen die mit den Daten schon machen? Was tun die denn konkret damit? Stört mich nicht.
Kann man sagen, man bezahlt gewissermaßen damit und wenn man dann sich, ich glaube, das sind zwei Sachen. Zum einen habe ich ein Problem, dass ich natürlich über die Daten selber nicht unbedingt verfügen kann, also bei Facebook auch selber. Ich weiß nicht genau, was passiert damit. Ich bezahle letztlich mit diesen Daten und das kann ich mir, und das ist das Zweite, da habe ich ein soziales Problem, das kann ich mir gerade bei denen, diesen Preis kann ich bei denen, ist gerade für jene attraktiv, die über monetäre Währung nicht verfügen. Das heißt, und das macht das Zweiklassennetz in gleich mehrfacher Hinsicht aus. Also es ist ein eingeschränktes Netz und es ist ein Netz, was gerade sich an die Ärmeren richtet, die dann eben mit ihren Daten bezahlen.
Du hast da ja ein sehr drastisches Wort. Du sagst, das erinnert an die Zeiten des Glasperlenkolonialismus. Was steckt da dahinter, hinter diesem Begriff?
Ja, das ist in gewissermaßen eine Analogie. Es erinnert natürlich, diese Expansionsbestrebungen erinnern ohnehin schon an kolonialistische Bewegungen. Also sich in den globalen Süden zu bewegen, dort neue Landstriche zu erschließen und neue Absatzmärkte, wenn man so will. Glasperlenkolonialismus ist gewissermaßen dann das Bild, dass die Eroberer, wenn sie neue Landstriche dann erreichten, dass dort Glasperlen den in Anführungsstrichen Eingeborenen geschenkt wurden, die dann im Gegenzug das Gold, was für sie weniger Wert hatte, rausgaben. Und das war ein ungleicher Tausch. Das war ein Ausbeutungsverhältnis, was dann auch eben fatal für Millionen von Menschen endete. Das wird dann nicht so sein in dem Fall natürlich. Aber es erinnert an dieser ungleiche Tausch. Das Gold von heute sind die Daten und die Glasperlen ist halt dieser eingeschränkte Internetzugang. Und dieser Vergleich drängt sich da einfach auf.
Wie reagiert denn Facebook dann, wenn da Kolonialismus vorgeworfen wird? Weil das wurde ja auch ganz stark Facebook vorgeworfen.
Ja, und es kam auch aus den eigenen Reihen. Also aus den eigenen Reihen gab es danach große Verärgerungen, die sich auch offen zeigt, als Indien diesen Dienst zum Beispiel sperrte dann im Februar. Und da gab es durchaus auch Kommentare aus den Vorstandsreihen, aus den Reihen des Aufsichtsrats, wo sinngemäß gesagt wurde, der Antikolonialismus hat Indien noch nie besonders gut getan. Eine hochgradig zynische Aussage vor dem Hintergrund der Geschichte. Da ist Zuckerberg schnell zurückgerudert. Nichtsdestotrotz, die Kampagne geht erstmal weiter und die werden da massiv auffahren, um das nicht nur dort, sondern auch auf dem afrikanischen Kontinent und in anderen Teilen Asiens weiter durchzusetzen. Die haben dann ganz großes Interesse daran, die Ansage ist, dass, ich glaube, bis 2030 5 Milliarden Menschen oder 4 Milliarden ans Netz kommen sollen, also an Facebook rankommen sollen, und das sind bisher 1,5. Also man hat sich da hehre Ziele gesetzt.
Facebook versucht ja noch mit anderen technischen Mitteln da auch so eine Marktstellung, und zwar eine Monopolstellung, sich zu verschaffen. Was gibt es da gerade noch?
Also wo ich zumindest in dem Artikel am Ende dann noch drauf eingehe, ist die Entwicklung von Infrastruktur. Also das, was in Indien passiert ist, ist die Kooperation mit Netzanbietern. In anderen Landesteilen ist es jetzt so, und das hat Facebook auf der Entwicklerkonferenz jüngst auch bekannt gegeben, die Pläne ist, dass man Antennenstrukturen bereitstellt, auch die Open Source, die Software dafür und auch die Hardware Open Source macht. Das heißt, man macht sie offen zugänglich. Davon erhofft sich Facebook natürlich eine größere Verbreitung und schnellere Entwicklung. Aber das Ziel ist ganz klar, es soll eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, wo Facebook-Dienste drüber laufen und wo dann gerade ärmere Staaten sagen könnten, ich nehme diesen Dienst in Anspruch, er kostet mich ja nichts als Staat. Und da habe ich dann sowas wie eine Public-Private Partnership, ein Zusammengehen von Öffentlichkeit, öffentlicher Angebot oder öffentlicher Hand und privaten Anbietern, die dann letztlich darauf hinausläuft, dass der Staat die Kontrolle über ganz zentrale Öffentlichkeiten, digitale Öffentlichkeiten abgibt an einen privaten Anbieter.
Ich meine, das eine ist natürlich dann auch eine Zusammenarbeit im globalen Süden, oft auch mit autokratischen Herrschern, mit Diktatoren. Das andere ist dann aber auch nochmal, auf welche Reaktionen stößt man denn? Also es gab ja durchaus Proteste in Indien dann auch dagegen, oder?
Ja, es gab erhebliche Proteste, sowohl von sagen wir Internetaktivisten im Allgemeinen oder Bürgerrechtlern, die sagten, da wird uns nur eingeschränkt, was präsentiert oder angeboten, was wir dann nutzen dürfen. Das ist so aus dem Westen kommen da ein paar Leute aus dem Silicon Valley und präsentieren uns da dieses Internet oder wollen uns das verkaufen. Es gab aber auch viel Protest aus der Start-up-Szene. Also man darf nicht vergessen, Indien ist ein aufstrebender Kontinent, ein Halbkontinent, Subkontinent, ein stark wachsender wachsender Start-up-Markt, wo einige sich auch nicht nur auf die Füße getreten fühlten, sondern auch tatsächlich Konkurrenz sahen.
Und mit viel Kompetenz, gerade im Bereich Internet.
Ja, und enorm Manpower. Also das ist allein die Treffen zwischen Modi und Zuckerberg. Also Zuckerberg treibt sich seit einiger Zeit schon auf den politischen Foren dieser Welt rum und macht da ordentlich Werbung von G8 bis UN und versucht da ganz massiv sein Programm durchzusetzen. Und das müsste im globalen Norden wie im globalen Süden auf erheblichen Widerstand stoßen.
Was haben dann die Proteste in Indien erreicht? Oder wie geht's weiter?
Sie haben zumindest erreicht, dass die Regulierungsbehörde ganz strikt gesagt hat, das kommt nicht, das darf nicht sein, dass wir das in Indien einführen. Das kann man schon mit Wettbewerbsregeln unterbinden. Da hat man in dem Sinne dann auch was vom freien Markt. Da kann man von profitieren, auch als Bürgerrechtler. Wie es weitergeht, ist ein wenig unklar. Erstmal haben sie sich aus dem indischen Markt zurückgezogen. Also das haben sie jetzt erstmal aufgegeben. Und jetzt scheint mir nach der Entwicklerkonferenz es so zu sein, dass sie tatsächlich sich auf andere Teile dieser Welt konzentrieren, dann auch die Hardware anbieten, um dieses Projekt und natürlich das Drohnengeschäft. Das darf man nicht vergessen. Also das spielt auch eine Rolle. Also Facebook investiert massiv in Drohnen, die dann in 20 Kilometer Höhe das Internet ausstrahlen. Aber dieses Kombinieren von Infrastruktur, Hardware und Software und da das Netz unter die Leute zu bringen, unter die Ärmsten der Armen, das ist weiterhin das Ziel, global.